Salut, wir sind
Josephine,
Amina,
Arthur
und Franka, eine französisch-deutsche Konstellation, und wir wollen heute mit euch ein bisschen in die französische Politik, die kommenden Präsidentschaftswahlen und den damit verbundenen Druck von rechts in Frankreich eintauchen. Schön, dass ihr dabei seid, viel Spaß und los geht's!
In unserem heutigen Podcast sprechen wir über den Mann, der in Frankreich die mediale Aufmerksamkeit auf sich zieht und das Land seit Monaten in Aufruhr versetzt. Heute geht es um Éric Zemmour. Während wir in Deutschland ja schon im September an den Wahlurnen standen und die Ära Mutti jetzt auch beendet ist, geht der Wahlkampf auf der anderen Seite des Rheins erst so richtig los. Im kommenden April stehen nämlich die Präsidentschaftswahlen in Frankreich an. Zurzeit ist der Präsident ja Emmanuel Macron, aber der bekommt gerade ziemlich starken Wind von rechts. Neben Marine Le Pen gibt es jetzt nämlich auch noch Éric Zemmour im rechten politischen Spektrum. Der gilt in Frankreich als der amtierende Liebling der rechtsorientierten BürgerInnen. Er hatte sogar in den Umfragewerten Marine Le Pen überholt, die dann nur noch auf Platz 3 stand. Seit dem 30. November 2021 ist seine Bewerbung auf die Präsidentschaft offiziell. Angekündigt hat er die mit einem Video, in welchem er mit Fremdenhass polarisiert. Seine WählerInnen spricht er mit den Worten an: Sie sind nicht umgezogen und trotzdem haben sie nicht mehr das Gefühl, zu Hause zu sein. Sie fühlen sich fremd und ausgebürgert im eigenen Land. Der Name Zemmour ist für die französische Gesellschaft schon lange kein Fremdwort mehr. Die Zeit spricht vom französischen Donald Trump. Hören wir da etwa erste Hinweise darauf, dass wir es mit einem Populisten zu tun haben? Wie man darauf kommt, werden wir natürlich noch klären. Aber nun mal angenommen, ein extrem rechter Politiker als Präsident unseres Nachbarlandes, wäre das tatsächlich der Fall? Was würde das für Frankreich bedeuten? Genau dieser Frage wollen wir heute auf den Grund gehen, also lasst uns anfangen.
Ich habe auf Deutschlands Straßen mal nachgefragt, wie bekannt der Name Zemmour hier ist.
Sagt Ihnen der Name Éric Zemmour etwas?
Nicht wirklich.
Nur nie gehört.
Also nur den Namen mal gehört.
Okay, das könnte jeder sein, oder? Das könnte ein Chansonsänger sein, das könnte eigentlich alles sein. Ja. Also Sie haben auch nicht von einem französischen Populisten gehört?
Ich habe letztens gehört, dass jemand neu aufgestellt wurde. Genau, der irgendwie rechter ist als Macron.
Ich habe ihn, glaube ich, einmal gelesen, weil ich interessiere mich halt durch unsere geografische Lage halt auch, was in Frankreich natürlich, also ich, wenn ich dann irgendeinen Artikel mal lese oder sowas, ja, und ich kann mich, aber es hat mit den Wahlen zu tun, oder?
Für alle, für die Éric Zemmour bisher noch ein Fremdwort war, sollten wir erst einmal die grundlegenden Fragen klären. Woher kommt er? Was vertritt er? Und wie gut ist er eigentlich in Frankreich aufgestellt?
Éric Justin Léon Zemmour wird am 31. August 1958 in Montreuil geboren und ist neben Politiker, Journalist und Autor. Der heute 63-Jährige ist ein Provokateur, wie er im Buche steht, vor allem durch etliche Fernseh- und Medienauftritte polarisiert der französische Politiker in Frankreich und positioniert sich auf der rechten Seite des politischen Spektrums. Medienaffinität bedeutet bei Zemmour auch, dass er sich den Formaten anpasst, bei denen er gerade präsent ist. Also er passt sich ganz einfach der Zielgruppe an. TV-Shows geben ihn als polarisierend und unterhaltsam. Seine journalistische Laufbahn und seine Arbeit bei der konservativen Zeitschrift Le Figaro hat ihm auch eine kleine Etablierung in der konservativen Kreisen ermöglicht. Man könnte sagen, unter dem Denkmantel der Meinungsfreiheit betreibt Éric Zemmour eigentlich bodenlose Herz, immer in der Annahme, er habe Recht. Und das alles Antisemit und Rassist, während er sich dazu alles Europa, Islam und frauenfeindlich aussagt. Wunderlich eigentlich, weil er selbst einer französisch-jüdischen Familie aus Algerien stammt. Wie seine Politik und sein Populismus genau funktioniert, zeigen wir euch später noch. Erstmal wollen wir klären, wo Zemmour hinsichtlich der Präsidentschaft eigentlich gerade so steht. Vielleicht sollten wir dafür erst einmal das französische Parlamentssystem erklären.
Es ist nämlich so, dass die Aufstellung zur Präsidentschaft unter besonderen Bedingungen steht. So muss sich der Kandidat oder die Kandidatin zunächst 500 Unterschriften von verschiedenen BürgermeisterInnen für seine oder ihre Partei sichern. Das wären 5% der Gesamtstimmen von BürgermeisterInnen in Frankreich. Allerdings brauchen die potenziellen KandidatInnen dafür erstmal eine Partei. Tja, und die hat Eric Zemmour noch nicht mal. Das zweite Kriterium ist, dass die Partei genügend Personen braucht, die sich für einen Parlamentssitz aufstellen würden. Im französischen Parlament stehen insgesamt 577 Plätze zur Verfügung. Das kennen wir dann wie vom deutschen System. Eine Partei braucht 5% der Stimmen, um sich Plätze im Parlament zu sichern. Und eine potenzielle Aufstellung zur Präsidentschaft bedeutet, dass die Partei stark genug ist, um im Parlament aufgenommen zu werden. Der oder die Präsidentin selbst wird allerdings per Direktwahl von der französischen Gesellschaft gewählt.
Also zusammengefasst, unser Populist Eric Zemmour muss zunächst eine Partei aufstellen oder eine finden. Die muss dann mit Genügen in das Parlament Eintritt finden. Ja, und dann hat er eigentlich schon frei Fahrt. Jetzt mag man doch meinen, wer wählt oder unterstützt so einen recht orientierten Menschen? Was fasziniert Menschen an rechten Populisten?
Laut einer Umfrage der Le Monde steht Eric Zemmour mit ca. 17% der WählerInnen auf Platz 2 nach dem derzeitigen Präsidenten Macron. Der steht, jetzt nur mal als Vergleich, bei 24%. Ja, wir haben wohl alle gedacht, das letzte Jahrhundert hat uns gelehrt, dass Populismus mit eben all seinen Facetten nicht ganz so praktisch für die Weiterentwicklung ist. Aber es scheint doch noch Menschen zu geben, die genau solche Menschen wie einen rechtspopulistischen Zemmour für gut heißen. Während er als offensichtlicher Rassist und Antisemit polarisiert, so beschreiben ihn nämlich nur 58% der französischen Bevölkerung mit diesen Worten. 38-44% gehen sogar so weit zu behaupten, dass Zemmour die Sorgen der französischen Gesellschaft gut verstehen könnte und das Land zu einem, sagen wir, besseren reformieren könnte. Ja, und wir können uns dabei nur an den Kopf fassen. Die Chancen, dass Zemmour tatsächlich Präsident von Frankreich wird, werden aufgrund seiner Radikalität eher gering eingeschätzt. Aber es ist dennoch nicht unmöglich. Ein bisschen aufatmen können wir, denn seine Umfragewerte gehen inzwischen wieder etwas zurück. Das ist nicht unbedingt zuletzt seinen Medienauftritten verschuldet. Er war zum Beispiel erst im November in Marseille und wurde da von, sagen wir, Anti-Zemmour-DemonstrantInnen empfangen. Eine Demonstrantin hat ihm da den Mittelfinger entgegengehalten. Anstatt das gekonnt abzuwenden und die Füße einfach mal stillzuhalten und einfach zu akzeptieren, Gegenwind zu bekommen, hat Zemmour diese Geste einfach rotzfrech erwidert. Aber dabei ist es nicht geblieben. Während er diese Geste erwidert, hat er dazu noch gesagt, Zitat, und sehr tief. Ja, was das bedeutet, können wir uns wohl alle denken, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Und da fragt man sich doch wirklich, wie schafft es ein Mensch wie Zemmour, eine solche Präsenz und vor allem eine solche Beliebtheit zu gelangen? Ist es tatsächlich ein zweites Trump-Phänomen? Oder was birgt sich hinter dem Rechtspopulisten Eric Zemmour? Wir wollen gerne noch etwas weiter in die Tiefe gehen. Was sind seine Einstellungen und wie polarisiert er? Arthur erzählt euch mehr.
Nun haben wir uns gefragt, wo Zemmours größte Schwächen und Stärken liegen. Lange Zeit galt sein größter Schwachpunkt in der Parteilosigkeit. Die in Frankreich für die Parteigründung nötigen 500 Unterschriften französischer Kommunalpolitiker, die nötigen Gelder für eine etwaige Parteienfinanzierung sowie die erforderliche Anzahl Parteimitglieder wurden lange Zeit als seine größten Hürden gehandelt. Mit der steigenden Zahl an einfließenden Spenden, den 1,5 Millionen eingespielten Euro durch den Verkauf seines neuen Buches und seiner stetigen Medienpräsenz ändert sich dies jedoch und eine etwaige Aufstellung bei der Präsidentschaftswahl wird immer weniger unwahrscheinlich. Eine Wirkung seiner kürzlich steigenden medialen Aufmerksamkeit zeigt sich jedoch schon an anderen Stellen. So verschiebt er die Grenzen des Sagbaren, beeinflusst die Semantik der Debatten und macht sich gut als Stichwortgeber. Die Süddeutsche Zeitung führte zuletzt den Rechtsruck bei den bürgerlich rechts einzuordnenden Republikanern auf Zemmour zurück. So sprachen sich alle Kandidaten der Républicains in der unmittelbaren Vergangenheit für klarere Einwanderungsgesetze und migrationsunterbindende Gesetzesentwürfe aus. Hinzu kommt, dass er unter allen Parteien der bei den Frauen unbeliebteste Kandidat ist. Bei jungen Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund und Migranten ernten seine Provokationen ebenfalls meist nur Kopfschütteln. Wo liegen nun Sumurs Stärken, dank derer er es zu einer solch starken medialen Aufmerksamkeit gebracht hat? Nun, er schaffte es, die reichen Eliten, die gemäßigten Konservativen und das einfache Volk gleichermaßen für sich zu begeistern. Seine größte potenzielle Wählerschaft ist im Rentenalter. Zudem ist sein Vitamin B in der medialen Welt spätestens seit einer Anfang November 2021 veröffentlichten Analyse der Tageszeitung Le Monde nicht zu übersehen. Laut dieser unterhält Sumur Kontakte zum Medienmilliardär Bolloré. Er zählt eine Großzahl populärer TV-Sender und 45 Verlagshäuser unter seiner Direktion. Sumur und er sollen einen engen Kontakt zueinander pflegen und beinahe täglich miteinander telefonieren. In der deutschen, wie auch der englischen und französischen Presse wird der Rechtspopulist immer häufiger in einem Atemzug mit dem ehemaligen US-Präsidenten Trump genannt. Der Vergleich kam mit Zemmours vor einigen Wochen erschienenem Buch auf. Dessen Titel La France n'a pas dit son dernier mot, Frankreich hat sein letztes Wort noch nicht gesprochen, zeigt den in Szene gesetzten Zemmour vor einer unübersehbaren französischen Flagge stehend. Dem Cover von Trumps America First ähnelt Zemmours Buch im Design stark. Sumur selbst gibt seine amerikanische Inspirationsquelle offen zu. Nun mal genau hingeschaut. Wo sind hier die Parallelen? Angefangen beim Offensichtlichen. Beide geben sich misogyn, feminismusfeindlich. Was für Trump die Mexikaner darstellten, sind für Sumur Araber und Afrikaner. Sie schüren den Hass, feuern Verschwörungstheorien an, warnen vor der Islamisierung des Abendlandes, sprechen sich für eine auf die eigene Nation fokussierte Ökonomie aus. Die Nostalgie einer goldenen Nation schüren beide. Das kam in dem am 1. Dezember veröffentlichten Video Sumurs zum Vorschein, welches schon in der Aufmachung eine unbestreitbare Referenz auf de Gaulles historische Ansprache 1940 darstellt. Sumurs medialer starker Rücken ist mit Trumps Nähe zum Sender CNews vergleichbar. Ironischerweise attackiert Sumur genau wie Trump die Presse vehement. In Bezug auf die potenzielle Wählerschaft finden ihre Ideen in ähnlichen Milieus Anklang. Genau wie Trump schafft es Sumur, Industriearbeiter mit sozialen Abstiegsängsten zu begeistern und gleichzeitig auch gemäßigt konservative Großbürger nicht abzuschrecken. Allerdings sind auch signifikante Unterschiede auszumachen. Während sich Trump im Durchschnitt satte 21 Lügen pro Tag geleistet hat, bedient sich Sumur zwar der Fake News, setzt jedoch vermehrt auf verfälschte Zahlen, statt auf platte, leicht entschärfte Lügen. Man könnte sagen, er versucht sich zumindest in Wissenschaftlichkeit. Zusätzlich zu seinem Twitter-Account hat er nun einen zweiten Account erstellt, der seine Aussagen mit vermeintlich verifizierten Quellen untermauert. Hier zeigt sich wohl auch der größte Unterschied. Trumps Gossensprache sucht man bei Sumur vergeblich. Er versucht mit literarischen Referenzen zu glänzen, mit philosophischen Ideen zu verführen. Beispielsweise sagte er letztens, man könne die Todesstrafe philosophisch sehr wohl vertreten. Anti-Intellektualismus steht dementsprechend nicht auf der Tagesordnung. Und dies hat auch einen länderspezifischen Grund, wie wir auch später noch im Interview mit Madame Coirati, einer Professorin an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, erfahren werden. In Frankreich gibt es nämlich eine Art ungeschriebenes Gesetz, welches besagt, dass nur Präsident werden kann, wer auch schreiben oder zumindest rhetorisch stark agieren kann. Der Weg in den Élysée-Palast erweist sich somit auch in dieser Hinsicht steiniger als der ins Weiße Haus. Neben dem in Frankreich weniger ausgeprägten Politainment existiert eine Deckelung der Parteienfinanzierung, welche streng beachtet wird. Das hat sich zuletzt auch im Fall Sarkozy gezeigt. Dieser wurde für seine über das Limit hinausschießenden Ausgaben im Wahlkampf verurteilt. Wir haben die französische Professorin Frau Coirati der Pädagogischen Hochschule Freiburg zum Thema befragt. Sie doziert in den Fächern französische Sprache und Kultur mit dem Schwerpunkt Frankophonie und verfolgt das mediale Geschehen um Sumur seit einigen Jahren. Madame Coirati, seit wann ist der Name Sumur für Sie ein Begriff und wie schätzen Sie seine Entwicklung in den letzten Jahren ein?
Ce qui s'est passé avec Zemmour, c'est que il a commencé à être de plus en plus médiatisé en faisant partie, par exemple, ou en participant à des émissions.
Sumur wurde immer stärker mediatisiert. Man hat ihn an Debatten teilhaben lassen, in Sendungen eingeladen, die ich hin und wieder schaute. Ganz besonders die Sendung, die ich aufgrund der Debatte und der mal politischen, mal intellektuelleren Gäste sehr mochte. Die Sendung nannte sich On n'est pas couché. Sumur war dort Redakteur und da ist sein Niveau dann wirklich zurückgegangen. denn man hat schon in den Fragen, die er den Gästen stellte, seinen Gedankengang erkennen können. Und er attackierte immer wieder die gleichen. Fast immer die gleichen, oft auch Frauen. Und es fand sich eine gewisse Gewalt, eine Virulenz in seinen Aussagen wieder. Gleichzeitig saßen ihm Politiker gegenüber, die ihm den Ball zurückspielen konnten. Oft mit besser gewählten Worten und fundierteren Argumentationen. Er schrumpelte, er ging ein wenig ein. Und gerade in Bezug auf sein Publikum hat sich sein Image dann geändert. Da hat man dann angefangen, nicht mehr vom Essayisten und Autoren, sondern eben vom Polemisten Zemmour zu sprechen. Im Interview auf TFA vor 2 Tagen, da stellte ein Journalist auch besonders provokante Fragen und Zemmour betonte dann immer und immer wieder: Ich bin kein Polemist, ich bin Politiker.
Il était invité au journal télévisé de 20h et là, il a répété, et il sait pourquoi il le fait, il a répété à plusieurs reprises devant ce journaliste qui lui posait des questions très, très provocantes, il lui a répété « Je ne suis plus polémiste, je suis un homme politique. »
Ist die Nähe der Politik zu Literatur und Rhetorik in gewisser Weise ein spezifisch französisches Phänomen?
Oui, vous avez raison en fait de montrer, enfin de mettre le doigt là-dessus, parce que je pense en effet que c'est une particularité française.
Es stimmt, es ist nicht schlecht, darauf einzugehen. Ich denke wirklich, dass es sich um eine französische Besonderheit handelt. Macron hat sein Buch geschrieben, Hollande hat ein Buch veröffentlicht, Sarkozy auch, gleich mehrmals sogar. Und die Tendenz zeigt sich nicht nur bei Präsidenten, dass das eine Art ist, gut durchdachte Ideen auf Papier zu bringen. Ich weiß nicht, ob es wirklich nur Sie sind, die die Bücher selbst schreiben. Im Hintergrund sind sicher viele Korrekteure, die mitarbeiten. Aber das zeigt auf jeden Fall, dass sie intelligent sind und denken und nachdenken können, die richtigen Worte finden, den adäquaten und eben auch den schönen Ausdruck kennen. Sie wissen es auch. Sie waren in meinem Kurs Literarische Kenntnisse spielen, rein in die Allgemeinbildung. Das wertet sie gleich auf. Und ich denke wirklich, dass es eine französische Besonderheit ist, schreiben zu wollen und zu müssen, um sich auszudrücken und auch eine gewisse Spur zu hinterlassen. Und gerade deshalb ist er bedeutend weniger unangenehm in dem, was er schreibt, als in dem, was er sagt.
Pour s'exprimer, pour montrer, pour laisser aussi des traces, hein? Et c'est pour ça qu'il est bien moins désagréable dans ce qu'il écrit que dans ce qu'il dit.
Was löst die faktisch zweifelhafte Instrumentalisierung von Geschichte bei Ihnen aus? Auch hinsichtlich des von Zemmour im Zuge seiner Wahlkampagne veröffentlichten Videos vom 1. Dezember 2021.
Cette manière de manipuler l'histoire, d'utiliser l'histoire à escient politique, ça ne va pas.
Die Geschichte als politisches Mittel zu nutzen, das geht nicht. Die Geschichte ist nicht da, um zurückgewonnen zu werden, sondern sie wurde geschrieben, um die Menschheit voranzubringen. Und ich finde das sehr gefährlich. Außerdem gibt es einen Historiker, Pascal Horry, Mitglied der Académie Française. Der beschreibt sehr gut, dass Zemmours Feinde die Historiker sind. Gerade deshalb versucht er, die Geschichte umzuschreiben, neu zu schreiben. Und wenn man von Neuschreiben spricht, da kommen wir auf sein Video zu sprechen. Und da er auch ganz besonders auf die Neuschreibung des nationalen Romans. Ein Roman, in dem Frankreich durch Legenden, Geschichten valorisiert wird. Ein Frankreich zu zeigen, und da kommt genau diese Nostalgie aus seinem Video zur Sprache. Ein Frankreich zu zeigen, dass es nicht mehr gibt, dass nicht mehr da ist, dass sich verändert und entwickelt hat. Und zum Glück ist es nicht mehr das Frankreich, das es einmal vor wenigen Jahrhunderten war.
Une France qui a changé, qui a évolué, et heureusement qu'elle n'est plus telle qu'elle était il y a quelques siècles.
Machen Ihnen Zemmours Obsession und sein Einfluss Angst?
Ce n'est pas Zemmour que je trouve dangereux. Je pense que je ne crois pas si vous deviez.
Ich finde nicht Zemmour gefährlich. Wenn Sie mir die Frage zu den Prognosen zu den Präsidentschaftswahlen stellen würden, dann würde ich sagen, Zemmour kommt politisch nicht weit. Das, was mir Angst macht, ist etwas anderes. Nämlich, dass Le Pen von Zemmour profitieren könnte. Das andere Extrem stört mich. Indem er so radikal ist, so viel Unsinn von sich gibt. Diese polemische, bissige Art, wie man in dem Interview mit TFA beispielsweise gesehen hat. All das wertet Le Pen auf und man versucht, die beiden zu vergleichen. Die beiden Extreme des gleichen Lagers und verliert die klare Linie. Der Unterschied wird flou zwischen den beiden, undurchsichtig. Und es wird einem bewusst, dass Le Pen doch schließlich eine deutlich angenehmere Persönlichkeit sein kann. Ich denke, dass Zemmour ganz besonders Le Pen zugutekommen wird.
C'est beaucoup mieux s'exprimer que Zemmour. Et moi, c'est ça qui me fait peur. Je pense plutôt que Zemmour, sa candidature va surtout profiter à Marine Le Pen.
Das gesamte, komplette halbstündige Interview auf Französisch verlinken wir euch unter diesem Podcast. Frau Corati geht darin unter anderem nochmal besonders auf die Sichtbarkeit des Islam, dessen mediale Repräsentation und das religiöse Leben ihrer Kinder ein. Nun wollen wir die ganze Chose hier mal abrappen. Ob Éric Zemmour bis zur Wahl im April 2022 eine Partei stellen kann, bleibt offen. Dass er eine unbequeme Komponente für einen Großteil der französischen Bevölkerung im Wahlkampf darstellt, haben wir nun in vieler Hinsicht herausstellen können. Wenngleich ihm Medien- und Politikexperten keine reellen Chancen auf dem Weg in den Élysée-Palast einräumen, so dürfen wir nicht vergessen, dass es in vielen Ländern bereits unterschätzte Populisten an die Macht geschafft haben. Und auch außerhalb des Präsidentenamtes treten populistische Parolen wellenlos, die von den Medien in unserem Fall nur schwer gedämpft und in vielen Fällen auch noch, absichtlich oder nicht, befeuert werden. Auch wenn Éric Zemmour im April nicht zur Wahl stehen wird, hat sich bis zum heutigen Zeitpunkt der Wahlkampf bereits durch ihn in bestimmte Richtungen verschoben. Der Vergleich mit Trump liegt nahe und soll uns ein weiteres Mal zeigen, wie ähnlich die Herangehensweisen und die Argumentationsketten funktionieren, ungeachtet der politischen Spielstätten. Wie viel mehr Einfluss Populisten durch die Kompetenz nationalspezifischer Elemente erlangen können, zeigt sich daran, wie sehr Zemmours literarische Ader bei den gutbürgerlichen französischen Schichten ein Echo findet. Ob Madame Corratis These aufgeht, nach welcher Marine Le Pen schlussendlich den meisten Profit aus der Debatte um Zemmour ziehen kann, oder ob es zu einem ganz anderen Verlauf des Wahlkampfes kommt, werden die nächsten 4 Monate Wahlkampf zeigen. Habt ihr Fragen und Anregungen zu diesem Podcast? Gebt uns gerne jederzeit Feedback. Auf politischer wie auch auf persönlicher Ebene wird der Dialog immer ein Instrument bleiben, das der Radikalisierung vorbeugen kann. Und mit Dialog meinen wir hier auch interkulturellen Dialog. Den wollten wir mit diesem Podcast schaffen, euch über einen kleinen Teil des aktuellen politischen Geschehens in Frankreich aufklären und die Sprachbarriere, die uns zur Politik oft noch stärker als zu den Menschen den Zugang verwehrt, überwinden. Wir hoffen, euch Anregungen zu politischem Handeln gegeben zu haben und ganz besonders euch vor Augen geführt zu haben, wie willkürlich populistische Parolen sind und aus welch simplen Ansätzen sie sich zusammenspeisen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Thank you.